House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo. Willkommen zurück zu einer weiteren...
Mikrofon abgeräumt.
ich hatte es jetzt fest. Zu einer weiteren Folge von House of Modern History. Direkt im Anschluss an die vorangegangene Folge sprechen wir heute über Frontex und quasi das Grenzregime der EU, wie es so schön im Kurzdossier der BPB heißt.
Ja.
Vorab die Frage, Senta. Die Folge ist ja quasi auf deinen, Stiefel? Nee. Also du hast den Anschluss zu dieser Folge gegeben.
Mhm.
Frontex, schon mal um das vorwegzunehmen, 2005 gegründet. Warum befassen wir uns als Geschichtspodcast damit?
Genau, also ich habe die Folge angestoßen, auch weil ich in meinem einen Seminar zu dem Paper, das wir immer abgeben mussten, zu den Seminaren, habe ich auch was ein bisschen über Frontex geschrieben, weil das einfach, wie du schon gesagt hattest, wir hatten die letzte Folge über die Institutionalisierung der Zusammenlegung von Migration und Kriminalität oder Bedrohung, wovon Frontex jetzt einfach ein angewendetes Beispiel vielleicht ist, wie das weitergeführt wurde. Also wir hatten ja gesagt, dass das in den 70ern ungefähr angefangen hatte, gerade auch als die GastarbeiterInnen nicht mehr richtig gebraucht wurden. Genau, und das ist jetzt einfach eine Fortsetzung davon, würde ich sagen, bis heute. Also das ist auch eine ziemlich aktuelle Folge. Du hast gesagt, 2005 wurde Frontex gegründet, aber wir gehen bis ins Jahr, auf jeden Fall dieses Jahr, Anfang des Jahres.
Ja, ich meine, das kann man an der Stelle nicht gleichsetzen, weil es wirklich bewusst auch meines Wissens ein Unterschied ist mit der menschenverachtenden Situation an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Hat diese, und ich meiner Meinung nach ist es wirklich was anderes, weil das betrifft an der Stelle ja nicht Frontex.
Ja.
Aber hat diese Funktion von Grenzsicherung und was quasi als Mittel und Methoden verwendet wird, eine tagesaktuelle Dringlichkeit im Endeffekt. Mhm. Und wir als, ich weiß nicht, ob du dich auch so siehst, aber Geschichtswissenschaft steht ja dann doch in der Gegenwart und versucht halt Dinge zu erklären, aber in Varianten, in denen sie sich wohlfühlt. Bei mir ist das ein bisschen abgeschlossener dann. Und du rutschst definitiv in die vergangenheitsnahe Gegenwart, um es quasi umzudrehen. Aber ich finde es auch sehr wichtig, dass wir es machen.
Ja.
Hit it.
Genau, also Frontex ist so die zentrale Einrichtung der EU für Migration und Grenzpolitik. Zuerst vielleicht kurz zur Selbstbeschreibung von Frontex. Also die Vision, das ist auf der Website von Frontex nachzulesen, die ist auch verlinkt, ist der Schutz des europäischen Raums, der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Der Auftrag von Frontex ist, auch Selbstbeschreibung, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten gewährleistet Frontex sichere und gut funktionierende Außengrenzen, die Sicherheit bieten. Also ganz viel Sicherheit. genau, und dann sind noch ihre Werte aufgelistet. Nur kurz ist es Professionalität, Respekt, Kooperation mit EU- und Nicht-EU-Staaten, Verantwortung und Einsatz. Da steht auch ganz klar, Frontex dient dem Interesse der Bürger.
Wann fing das an, dass irgendwie jeder Harzkrämer im Endeffekt seine Firmenphilosophie und Werte gebraucht hat? Wann war das?
Ich weiß nicht, wann das anfing, aber ja, ist sehr aktuell. Alle haben eine Vision. Naja, ich meine, irgendwann hat es ja angefangen, dass Firmen mehr sein mussten als praktisch die Produkte, die sie herstellen irgendwie.
Aber wann und wie? Aber ja, das ist eine andere Geschichte.
Ich weiß es nicht, also ich habe dazu nichts.
Nicht, es war auch so eine spontane Frage.
Mhm.
Man muss auch dazu sagen, Frontex ist keine Grenzpolizei. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und da fängt ja im Endeffekt auch die Malaise an. Also
ja.
Frontex darf keine Grenzpolizei oder keine Grenzschutzpolizei sein, weil die EU, so simpel wie es ist, kein Staat ist.
Genau.
Das heißt, Hoheitsrechte fallen an der Stelle weg. Frontex ist nur eine Agentur für die europäischen Und wenn ich das richtig verstanden habe, erwächst dadurch ja dann auch so schon auf theoretischer Ebene die Chance, dass man Kritik zwischen verschiedenen Beteiligten hin und her schieben kann.
Ja.
Also im Endeffekt so ein bisschen, auch ohne das gleichzusetzen, sind es wie die privaten Militärdienstleister, die irgendwo auf der Welt für Staaten rumturnen.
Arbeiten, ja.
Ja, genau.
Genau, vielleicht kurz die Geschichte von Frontex, beziehungsweise ein paar Facts, die wichtig sind. Du hattest schon gesagt, es ist keine Grenzpolizei. Offiziell unterstützt Frontex EU-Mitgliedstaaten und die Schengen-assoziierten Länder in dem Management der EU-Außengrenzen eben und bekämpft auch grenzüberschreitende Kriminalität. Hier auch immer wichtig ist von Terrorismus die Rede. Frontex hat um die 1500 Beamten und Beamtinnen langfristig angeschrieben, sind allerdings 10.000. Und was ich auch krass fand, war die Entwicklung des Budgets. Also 2005 waren es noch 6 Millionen, im Jahr 2031 sind wir bei 553 Millionen. Im Jahr 2021. Genau, finanziert wird es aus der EU heraus und Beiträgen der Schengen-Länder. Die einzelnen Details jetzt, weiß ich nicht, wie interessant, das ist vielleicht noch eins, der Executive Director ist der gesetzliche Vertreter. Und der nimmt an Sitzungen der EU teil, zum Teil. Frontex war immer mehr in der Kritik irgendwann. Also ich weiß nicht, haben glaube ich alle mitbekommen. Menschenrechtsverletzungen, illegale Pushbacks und gerade auch sowas wie die Unterstützung der libyschen Küstenwache wurden da angeprangert.
Pushbacks sind an der Stelle quasi das Zurückschieben von MigrantInnen in im Endeffekt unsichere Gefilde. Auch, oder? Genau. Also einfach ein Wegschieben.
Ja, genau. Also wir sagen da nachher nochmal was dazu, dann auch zu konkreten Fällen von Pushbacks. Aber genau, es geht einfach darum, diese Menschen nicht das Festland Europa betreten zu lassen praktisch. Und oftmals ziemlich egal, wie und was dann mit diesen Menschen passiert.
Ja, Stichwort Festung Europa.
Genau. Genau, 2004 wurde Frontex gegründet als Agentur für Sicherheit an Außengrenzen und eigentlich war der Auftrag, Risikoanalysen herzustellen. Also, welche Flüchtlingsrouten gibt's? Wie sieht's aus mit, oder auch gleichzeitig, wie viele illegale Einwanderung gibt es, wie viele illegale Aufenthalte und sowas. Also eigentlich ging es darum, Wissen zu generieren auf eine Art und Weise.
Ja, und also ich weiß nicht, wie dünn das Eis ist, auf dem ich jetzt stehe, aber das ist, dann soll es halt brechen. Dieser Präventionscharakter, den es ja an der Stelle gibt. Und wie gesagt, irgendwo wird das Eis jetzt dünn, ich versuche das zu umschiffen. Prävention als Aufgabe ist ja erstmal nicht aus sich heraus kritikwürdig, auch die Polizeiorgane machen ihren Gefährderansprachen beispielsweise oder Prävention ist generell meines Wissens eine Aufgabe von Sicherheitsbehörden. Das Problem wird dann, und dazu kommen wir dann auch später, oder das verzahnt sich mit etwas von später, wenn diese Prävention übermächtig wird, also wenn ich quasi Prognostik an der Stelle leiste. Jetzt nicht so Minority Report mäßig. War das nicht der Film, wo sie sagen, wer in Zukunft straffällig wird?
Oh, ich weiß nicht, wie der Film heißt, ja.
Aber also, da wird, glaube ich, eine Entwicklung einfach angestoßen mit dieser Prävention, die dann eben in Dings übergeht, um das nachher nochmal aufzugreifen.
Ja. Generell vielleicht noch kurz zur Geschichte. EU in den 90ern und Anfang der 20er Jahre bekommt irgendwie immer weitere Kompetenzen für Grenzschutz der EU-Außengrenzen. Und dann ist die Idee einer Grenzpolizei mit eigenständiger Handlung steht im Raum tatsächlich, aber wie du gesagt hast, geht nicht, weil es kein Staat. Und dann ist Frontex sowas wie ein Kompromiss dazwischen. Also es ging auch darum, dass wie immer, wenn wir von Europa oder wie meistens, wenn wir von Europa sprechen, dass ja die Frage ist, wie viel Kompetenz die Mitgliedstaaten abgeben und viele wollten auch nicht so viel Kompetenz an die EU abgeben und deshalb eben erstmal praktisch so ein Think Tank Frontex zu gründen, der über die Grenzbewegungen Bescheid weiß und dann Berichte in Form von diesen Risikoanalysen eben an die Mitgliedstaaten liefert. So ist es ein bisschen entstanden. Wir werden aber auch im Verlauf der Folge jetzt merken oder zeigen, dass eben Frontex sich immer mehr verselbstständigt, immer mehr Kompetenzen übertragen bekommt. Und ja, jetzt, es wird keine Grenzpolizei, aber die Frage ist schon, wie schwammig wird die Grenze dazu?
Und man könnte vielleicht sogar dazu sagen, dass es vielleicht auch zum Vorteil, also Frontex zum Vorteil gereicht, keine Polizei an der Stelle zu sein, weil dadurch bestimmte Pflichten auch einfach wegfallen. Weil wenn es eine Grenzpolizei wäre, müsstest du, oder die BPB hat ein Beispiel, wenn Mitgliedstaaten andere EU-Staaten unterstützen, beispielsweise wird dort das Beispiel Griechenland aufgemacht, dürfen nur griechische PolizistInnen Waffen tragen. Weil es immer noch Griechenland ist. Wir werden auch, glaube ich, im Verlauf der Folge weitersehen, dass Frontex zunehmend bewaffnet wird, wo es dann offenbar egal ist.
Genau, ich hatte es schon, oder wir hatten schon gesagt, Frontex bekommt immer mehr Kompetenzen. Die erwachsen tatsächlich meistens aus Krisen, in Anführungszeichen. Also Frontex nutzt diese Krisen, um mehr Kompetenzen zu bekommen. Als Beispiel wäre eine der ersten Operationen war Operation Hera 2006 bei den Kanarischen Inseln, wo innerhalb von kürzester Zeit zehntausende Flüchtlinge auf die Kanaren gekommen sind in der Touristenzeit, was natürlich ein Problem ist. Da wird dann die Chance genutzt, nachdem die spanischen Grenzbeamten und Beamtinnen das nicht unter Kontrolle bekommen, geht Frontex rein. Und sagt dann, wir organisieren gern die Abschottung und wollen dann auch, und da fängt es bereits an, 2006 im Vorfeld schon Migration zu verhindern. Frontex arbeitet dann mit den spanischen Behörden zusammen, aber wird immer mehr praktisch eigenständig, auch was die Prävention angeht, gleich von vornherein. 2011 wird dann in Griechenland, schickt Frontex erstmal so eine Schnelleingreiftruppe hin. Und 2014/15 in der Flüchtlingskrise, auch hier in Anführungszeichen, werden die Aufgaben von Frontex nochmal ausgeweitet in der EU-Verordnung auch. Da geht es dann um die Analyse und Beurteilung der Migrationsbewegung an den Außengrenzen, die Koordination und Organisation der gemeinsamen Aktionen der Mitgliedstaaten bezüglich Grenzschutz, die Frontex organisieren soll eben und koordinieren, die Zusammenstellung und Entsendung von Küstenwachenteams mit sofortigem Einsatz auch. Und Frontex unterstützt Mitgliedstaaten bei der Rückführung von Flüchtlingen oder geflüchteten Personen, auch eigenständige Durchführungen, sogar so weit geht die Kompetenz. Und sie sind beteiligt bei Such- und Rettungsaktionen. Auch das in Anführungszeichen, würde ich mal sagen.
Ja.
Ich meine, Frontex war eigentlich dafür da, Risikoanalysen herzustellen, Migrationsrouten vorzusehen und so. Das hat sich irgendwie echt als unfähig erwiesen, hat nicht funktioniert. Und trotzdem bekommt Frontex irgendwie immer mehr Geld und weitet seine Kompetenzen aus.
Wir sagen es jetzt ja, zugleich lässt sich beobachten, dass die Grenze anders gefasst wird sprachlich. Also wir sprechen in diesem Zusammenhang nicht mehr von der Grenzlinie, was eine Demarkationslinie ist, die dann auch quasi, ja, die eben anders funktioniert, sondern wir sprechen von Grenzräumen. Das heißt auch, dass dieser Herrschafts- und Machtbereich viel diffuser wird und diese Prävention, jetzt versucht das neutral auszudrücken, auch an gewissen Stellen vereinfacht. Denn, jetzt irgendwie holzschnittartig gesagt, die EU und ausführende Organe haben ja dann mit den Anrainerländern, die so bezeichnet werden, Verträge geschlossen. Ja. Oder wolltest du es später?
Nee, sag.
Ja, das heißt, es geht darum, dass die EU an den angrenzenden oder mit den angrenzenden Staaten spricht und sagt, bitte haltet jetzt EU-Standards ein an der Stelle.
Ja.
Das betrifft dann unter anderem die klaren, Landgrenzen, aber auch die sogenannte grüne Grenze oder blaue Grenze, also das Wald, Gebirge, Gebüsch oder Wasser. Das funktioniert auf zwei Varianten, indem man den Staaten zum einen eine EU-Mitgliedschaft in Aussicht stellt oder finanzielle Mittel, Ausrüstung, Logistik, Ladida Tiralala, also quasi den eigenen Herrschaftsbereich an der Stelle weiterhin vergrößert. Und ich meine, das ist ja auch jetzt in der Formlogik nichts Kritikwürdiges, dass man mit den Nachbarn spricht. Aber dann kommt es auch eben dazu, dass es möglich ist, in Grenzgebieten, also auch auf der anderen Seite der Grenze, präventiv zu agieren. Ja. Im schlimmsten Fall. Zumal, wenn auf der anderen Seite Verbrecher stehen.
Ja.
Die libysche Küstenwache.
Ja. Ja, genau. Und wenn du das jetzt angesprochen hattest mit Grenzen, die EU weitet die Grenze definitiv aufs Mittelmeer aus.
Ja.
Und in Form von Frontex agiert die EU dort dann auch irgendwie als doch einzelner souveräner Staat manchmal. Das ist definitiv eine Verschiebung.
Mhm.
Genau, wir hatten jetzt viel gesprochen über Ausweitung der Aufgaben, vor allem in Krisenzeiten. Was dem allerdings eben nicht nachkommt, und das ist das, was du vorher gesagt hattest, wo Frontex vielleicht profitiert davon, dass es keine Grenzpolizei ist. Es gibt eben keine Ausweitung der Kontrolle nebenher, die parallel mitläuft, sondern die Aufgaben werden ausgeweitet, aber es gibt kaum Kontrolle von Frontex.
Ja.
Was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass Frontex eigentlich Menschenrechtsbeobachter einstellen wollte 2019, 40 Stück. Bis Anfang 2021 wurden keine eingestellt. Also
es ist aber auch schwierig mit diesem Arbeitsmarkt.
Ja. Ja, das ist super schwierig. Genau, aber das vielleicht vorab schon mal, wenn wir jetzt gleich über die Frontex-Files sprechen, das ist sehr einseitig, wer da angestellt ist. Und Menschenrechtsbeobachter und BeobachterInnen spielen da eigentlich keine Rolle.
Ja.
Dann, ja?
Nee, ich meine, weil du jetzt quasi schon zweimal die Frontex-Files angesprochen hast.
Genau.
Ja.
Sprechen wir jetzt über die Frontex-Files. Das sind Dokumente, die Anfang des Jahres geleakt wurden, also 2021. Oder? Ja. Ja. Im Februar, glaube ich. Genau, in den Dokumenten geht es viel um Treffen zwischen Frontex, staatlichen Akteuren und auch Firmen zum Beispiel. Eben nicht, wer nicht involviert ist oder kaum, sind Menschenrechtsorganisationen. Das geht da eindeutig hervor. In diesen Treffen geht es oft oder war Inhalt oft Technologie, um Geflüchtete zu tracken. Oder den Strom von Menschen, die nach Europa kommen wollen, zu verhindern. Mhm. Was mich, glaube ich, da am, oder eines, was mich am meisten, ja, überrascht, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, weil irgendwie ist nachvollziehbar, aber doch irgendwie, keine Ahnung, runterzieht, wenn man sowas hört, ist, dass eben gerade Waffenfirmen beteiligt waren, wie beispielsweise Heckler und Koch oder auch andere.
Airbus.
Wo man sich fragt, ja, Airbus, genau, Airbus war beteiligt. Genau, also es ging eindeutig in diesen Treffen um Überwachung, Abschreckung auch, das stand im Mittelpunkt. Und die Frage ist da ja auch, warum Waffenfirmen, ich meine, du hattest schon gesagt, Frontex darf eigentlich keine Waffen führen erstmal, nicht?
Hab ich das so gesagt? Nee, wenn Frontex eine Polizeibehörde wäre, wäre es auf jeden Fall schwieriger, Waffen zu tragen. Ich glaube, so dürfen sie eben Waffen tragen, weil sie keine.
Ah, okay.
Weil sie keine sind.
Ah, okay. Okay. Genau, wer auch beteiligt, oder es waren auch andere Staaten beteiligt an diesen Treffen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie eine eher strikte und brutale Politik gegenüber Geflüchteten haben, wie Australien oder Angola, wo die Frage manchmal ist, warum seid ihr überhaupt da?
Also auch nach außen hin ist das, was, also dass wir überhaupt darüber sprechen können, verdanken wir dieser Initiative,
ja,
den Frontex-Files, die von Jan Böhmermann in Zusammenhang mit einem Rechercheteam von Investigativjournalistinnen für die Plattform Frag den Staat erarbeitet wurden, weil Frontex selbst sich nicht gänzlich drum schert, zu erzählen, mit wem sie sich treffen.
Genau, das Transparenzproblem.
Ja. Obwohl sie müssten offenlegen, mit wem sie sich treffen, welchen Lobbygruppen. Frontex hat behauptet, wir treffen uns mit niemandem.
Ja.
Wir sehen, ist falsch. Wir sehen auch, mit wem man sich trifft, worum es geht. Es geht um Waffen, Munition, biometrische Ausrüstung oder Ausrüstung zur biometrischen Speicherung. Genau, ja. Mhm. Ebenfalls, weil das, glaube ich, nicht unter Waffen fällt, so etwas wie Drohnen.
Ja. Ja, genau.
Das ist an der Stelle, wir verlinken auch die Böhmermann-Folge und die Frontex-Files und alles, was
Ja.
wir überhaupt haben. Das mit den Drohnen ist dahingehend wichtig, weil sie eben gewisse Logiken unterlaufen. Wenn Frontex Schiffe hat, was sie auch haben, sind sie dazu verpflichtet, Notleidenden in See zu helfen. Wir sehen Videos, dass es nicht passiert, sondern quasi, dass noch durch Wellen versucht wird, diese Boote zum Kentern zu bringen oder abzuschrecken. Sagen wir erstmal abzuschrecken im besten Fall, im schlechtesten Fall, dass sie kentern. Und wenn das Gleiche mit Drohnen passiert, also dass die quasi sehr tief fliegen und dann Wellen produzieren, haben die nicht die Verpflichtung, Leuten zu helfen, weil es sind ja nur unbemannte, wie heißt das? Ja, Drohnen halt, Dinge ohne Rettungsausrüstung.
Ja, genau, du hattest es gesagt, dass sie, also dass die Transparenz eben fehlt, obwohl sie eigentlich dazu verpflichtet sind, das offenzulegen, mit wem sie sich treffen, wird es nicht gemacht, das wird bewusst verschwiegen. Und innerhalb dieser Treffen geht eben daraus hervor, dass die Firmen oder die Lobbyisten, die da beteiligt sind, die bieten Lösungen in Anführungszeichen an. Also es geht darum, technische Lösungen, beispielsweise biometrische Überwachung oder auch Waffen als Lösungen der Probleme anzubieten. Das ist natürlich erstmal logisch, weil die Firmen wollen ihre Dinge verkaufen, da steht Geld im Hintergrund. Natürlich sagen die, dass das die Lösung ist. Gleichzeitig fehlt eben die Transparenz und auch die Rechenschaftsmechanismen generell fehlt. Das hat mich deutlich an Baumann erinnert, was wir besprochen hatten, mit immer neue Techniken, die Sicherheitsidee, die ganz groß wird, solange du nur die neueste Technik hast, ist alles in Ordnung, so ein bisschen. Genau, um diese Menschen eben abzuhalten, davon zu kommen.
Und da lässt sich eventuell, ich weiß nie, also tatsächlich jetzt auch jenseits dieser Folge, wie weit ich mich mit solchen Sätzen aus dem Fenster lehne, die sich für mich quasi schlüssig dann daraus ergeben. Das mögen andere beurteilen. Aber das zeigt ja dann auch zwei Dinge. Diese Grenzregime unterscheiden ja oder haben ja dann, müssen auf feste Identitäten zurückgreifen, die sie konnotieren können. Also jetzt ein bisschen platt gesagt, Europäer gut, Nicht-Europäer, Gut, da kann man dann immer noch unterscheiden, wer von denen wie ist in der Logik. Und was zudem ja auch festgeschrieben wird, dass jede dieser Migrationen direkt als kriminell, das hatten wir in der letzten Folge, du hast es jetzt auch noch ein paar Mal gesagt, als terroristisch gilt. Wir gehen gar nicht mehr davon aus, dass es Menschen sind, die Schutz suchen, unter anderem Schutz vor Krieg, den die EU mit Waffenlieferungen befeuert hat. Also es wird direkt immer dieses a priori gesetzt, Kriminalität,
Ja.
Illegalität, ja.
Vielleicht kurz, wir haben das jetzt alles eher abstrakt gemacht, aber damit man da irgendwie mal eine Idee davon bekommt. Also in den Frontex-Files steht, dass von 2017 bis 2019 sich Frontex mit 138 privaten Körpern getroffen hat. 108 davon waren Firmen, 10 waren so Wissenschaftszentren oder Thinktanks und 15 waren Unis und eine NGO war dabei. Genau, wir hatten schon Firmen, waren Airbus zum Beispiel, Heckler & Koch, Leonardo ist auch so eine Waffenfirma, ich kenne sie nicht. Und Institutionen, die die Nutzung von biometrischen Daten weiterentwickeln, was man damit machen kann. Also es stand drin, auch Mitglieder von Facebook, Microsoft, Mastercard waren beteiligt und auch Daimler und Vodafone waren beteiligt.
Yes.
Genau, die meisten Firmen waren von Europa, es gab aber auch Ausnahmen, gerade Japan, Kanada oder Israel. Aus diesen Ländern waren auch Firmen da. Weiter bleibt, um es nochmal zu betonen, es waren kaum oder eigentlich keine Menschenrechtsorganisationen beteiligt. Eines der Treffen, damit man da vielleicht mal ein bisschen ein konkreteres Bild bekommt, war 2018, das hieß Biometrics on the Move. Dabei hat eine Firma eben präsentiert, die Nutzung von Video-Gesichtserkennungstechnologien wären zu empfehlen für das, was sie machen. Genau, und es läuft viel über eben solche neuen Technologien, biometrische Gesichtserkennung, dass Frontex das brauchen würde an ihren Grenzen. Ich meine, dass das generell problematisch ist, ja, und wenn wir von solchen Technologien sprechen, auch gerade mit AI, also künstlicher Intelligenz, die da beteiligt sind, ist der Bias ja sowieso noch mal schwieriger, also Colorblindness von künstlicher
Ist ja
Intelligenz ist ein Riesending. Wir verlinken da auch einen Artikel, wo das nochmal ganz deutlich wird. Das sind einfach, ja, das ist praktisch eine Fortsetzung von Rassismen, die da eben auch auf Technologien übertragen werden, was das Ganze natürlich nur nochmal verschlimmert.
Ja.
Genau, worüber eben nicht gesprochen wird, sind fundamentale Menschenrechte für Menschen, die Grenzen überqueren und das Problematische an dieser biometrischen Technik beispielsweise.
Ja.
Also generell sieht die Industrie und so auch dann Frontex die MigrantInnen als Bedrohung und Überwachung ist eben die Lösung davon. MigrantInnen sind eben Objekte, die gemanagt werden müssen, die eine Gefahr und Bedrohung darstellen müssen, aber sie sind eben nicht diese Menschen, also oder sie werden nicht als diese Menschen gesehen, was nochmal deutlich wird, dass keine Menschenrechtsorganisation daran beteiligt wird. Ich meine, da geht ja schon hervor, in welche Richtung das geht.
Mhm. Zudem eben die Kooperation mit fragwürdigen außereuropäischen Akteuren wie der libyschen oder das, was wir als libysche Küstenwache benennen müssen. Und zudem wird auch in einem Video von Böhmermann deutlich, dass diese MigrantInnen, die zurückgeführt, was schon ein unglaublich ekelhaftes Wort ist, zurückgeführt werden, teilweise nicht mehr auftauchen. Also es wird sich dann auch um dieses Schicksal der Person nicht weiter geschert, tatsächlich. Was jetzt tatsächlich einen Unterschied macht zu anderen Varianten, denn wenn die EU möchte, kann sie Humanität, jedenfalls im sprachlichen Gebrauch, außerhalb ihrer Grenzen trotzdem anprangern oder etwas damit tun. Hier schert es eben halt keinen, weil es politisch nicht gewollt ist.
Ja, genau. Die Frage ist ja generell, welche Werte vertritt die EU dann? Und die Diskrepanz zwischen was steht auf dem Papier und was geht wirklich ab, ist eben bei diesen Push- und Pullbacks ganz deutlich zu sehen. Also eigentlich ist Frontex verpflichtet, Menschen auf überfüllten Booten zu retten, weil die als nicht seetauglich gelten. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass eigentlich geflüchteten Menschen laut EU ein rechtsstaatliches Verfahren zusteht, das nicht auf einem Boot durchgeführt werden kann.
Mhm.
Und die Möglichkeit eben, dass diese Menschen hervorbringen können, warum sie geflohen sind. Und das geht nicht. Und dann eben zu sagen, naja, okay, wir betreiben einfach illegale Pushbacks, dann löst sich das Problem schon von alleine, bevor eben diese Menschen europäisches Territorium betreten können.
Ja.
Ein Beispiel gab es da, ich weiß gar nicht, wann das war Frontex in Zusammenarbeit mit Italien, dass im Süden von Lampedusa ein Boot gefunden wurde, das dann eben zurückgebracht wurde nach Libyen.
Mhm.
Und die Verteidigung von diesen Aktionen läuft dann eben so, dass man halt sagt, naja, okay, man hat das gerettet und in den sicheren Hafen nach Libyen zurückgebracht.
Mhm.
Also man hat die Menschen vor dem Ertrinken gerettet, aber dann hört die Unterstützung eben auch auf.
Mhm.
Das sowas wird dann aber schon auch vom Europäischen Menschenrechtshof kritisiert, aber viel dabei rumkommen tut eben auch nichts.
Ja. Wir sehen eben auch parallel die Behinderung von privaten Seenotrettungsmissionen.
Die ja auch dauerhaft kriminalisiert werden.
Genau, denen ein sicherer Hafen auf europäischer Seite verwehrt wird, kriminalisiert wird und deren Handeln auch aktiv angegriffen wird.
Genau, und da diese Pushbacks dann eben immer mehr kritisiert wurden, auch wegen diesen eben, welche Werte stehen auf dem Papier, was macht ihr wirklich, ging es dann eben mehr hin zu diesen Pullbacks, praktisch das, was du vorher gesagt hattest, also diese Anrainerstaaten, die dann eben schon verhindern sollen, dass überhaupt jemand kommt.
Mhm.
Also da wird dann Geld beispielsweise an die Türkei oder auch die libysche Küstenwache, die eigentlich aus Milizen besteht, gegeben oder auch Marokko. Da werden dann Abkommen geschlossen, dass die sich drum kümmern sollen, dass diese Menschen gar nicht erst losgehen auf die Flucht.
Ja.
Das ist dann eben die Alternative zu diesen Pushbacks.
Ja.
Ja, was ich noch echt interessant fand, voll viel, also wir hatten das ja bei den Treffen schon, dass da wenig Transparenz herrscht.
Mhm.
Generell auch die Frage der Aufgabenzuweisung zwischen Frontex und den nationalen Polizeien ist immer so die Frage, wer ist da beteiligt. Das alles ist nicht öffentlich, die EU hält es auch unter Verschluss mit dem Verweis darauf, dass sowas ja beispielsweise für Schmuggler interessant wäre zu finden und deshalb muss man sowas leider geheim halten.
Ja, was auch einer parlamentarischen Kontrolle, also die einfach erschwert.
Also das finde ich schon richtig verrückt. Es gibt eine Verordnung, die gibt es seit 2006, dass eine Person Beschwerde gegen die Agentur Frontex einreichen kann. Aber das ist mit so einem krassen Aufwand verbunden, weil du dann beweisen musst, dass diese Agentur dir irgendwas getan hat. Und das ist nicht so einfach zu machen.
Ja, also ich verstehe, dass es das alles erschwert wird, aber ich würde sagen, in der Grundlogik ist das ja, ja noch normal. Also ich meine, du brauchst immer ein Dings. Hier wird es einfach erschwert, dass halt wenig Zeugen aufzutreiben sind. Einfach,
ja.
Und eben diese parlamentarische oder diese generelle Kontrolle einfach aktiv behindert wird.
Ja, genau.
Ja, was bleibt quasi? Was können wir machen? Nur versuchen quasi uns Strukturen zu erhalten, die uns darauf hinweisen. Unter anderem ein kleines Plädoyer für den öffentlichen Rundfunk, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, als auch für private Initiativen wie die Seenotrettung oder Mission Lifeline. Ja, wir verlinken all solche.
Ja.
Und uns quasi, das ist jetzt vielleicht ein bisschen krude, aber zu vergewissern, in welchen Systemen wir leben, was das bedeutet, theoretischen Unterbau sich anzulesen. Solche Dinge kann man tun.
Ja, genau. Und es gab auch sowas wie eine Defund-Frontex-Kampagne.
Mhm.
Und ich finde das schon interessant, auch gerade wenn wir merken, um wie viel Geld es da geht, also mit wie viel Geld oder wie hoch das Budget für Frontex ist. Und dann die Frage, wie erfolgreich ist das überhaupt, was die machen? Wo ich mich dann doch frage, ist es nicht eigentlich sinnvoller, dieses Geld anzulegen in Hilfen für Menschen, die dann angekommen sind? Also was könnte man mit diesem Geld alles anderes machen, weißt du?
Mhm.
Wo ich es schon verrückt finde, wenn man sich das mal überlegt, die Frage, wie viel gebe ich als Staat jetzt beispielsweise oder auch, wenn man sich anhört, was so die Gesellschaft sagt über wie viel Geld man den Flüchtlingen gibt, oder den geflüchteten Menschen, die angekommen sind oder so. Jeder regt sich auf. Aber dass Frontex so viel Geld bekommt, das interessiert keinen, weil das ist okay, weil das ist ja für die Sicherheit.
Ja. Generell halte ich sowieso Geld für ein relativ idiotisches Argument an der Stelle.
Ist es. Natürlich ist es ein idiotisches Argument an der Stelle. Aber wo halt nochmal das, was auch Baumann ja sagt, rauskommt, zu sagen, wenn es um Sicherheit geht und diese Menschen davon abzuhalten, dann ist es okay, so viel Geld auszugeben.
Ja.
Oder wenn du auch denkst an den Gefängniskomplex jetzt beispielsweise, was ja ein anderes Beispiel dafür wäre. Da ist es in Ordnung, so viel Geld reinzubuttern. Aber auf der anderen Seite dann zu sagen, naja, vielleicht helfen wir den Menschen lieber, dann ist es nicht okay, Geld auszugeben.
Das stimmt, ja.
Und zum anderen, das ja wirklich fragwürdig ist, wenn man sich die Werte anschaut, die Europa eigentlich oder die Europäische Union eigentlich vertritt, zumindest behauptet, dass sie vertritt und dann sowas nebenher macht. Das, ja, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Naja, im Endeffekt ist es ähnlich wie wenn Frontex von Visionen schreibt. Also man müsste sich tatsächlich einfach überlegen, was diese Werte denn überhaupt als solche darstellen, also nicht, was der Wert an sich ist, sondern was dieses Werte-Labeling tun soll, wie es funktioniert und seit wann verschiedene Institutionen diese brauchen, weil ich denke, also ohne, dass es der große Wurf sein würde, aber wenn man verstanden hat, seit wann das passiert, hat man, glaube ich, was begriffen. Ich weiß eben nur noch nicht was.
Um das jetzt nochmal klar zu machen, das, was jetzt mit Frontex da rauskommt, ist eine Fortführung dieser Institutionalisierung von der Idee, dass MigrantInnen eine Bedrohung sind.
Ja.
Also das, was wir hatten in der letzten Folge, dass seit 1970er Jahren auch in Europa und in den USA könnte man das wahrscheinlich genauso nachzeichnen, mit Verstärkung nach 9/11 nochmal geflüchtete Menschen als eine Bedrohung angesehen werden. Und da ist dann irgendwie jedes Mittel recht. Und wenn du das auf institutioneller Ebene schon zusammenlegst, also beispielsweise die Trevi-Gruppe, die wir hatten, dass dann sowas wie Frontex daraus, das ist praktisch die logische Konsequenz daraus.
Genau, ja. Und an der Stelle lohnt sich in diesem Beispiel, und ich möchte das erstmal bewusst nicht ausgedehnt wissen, du hast jetzt ja auch wieder gesagt, diese diskursives Durchziehen von Terrorismus und Verbrechen, was eben diskursiv funktioniert, man muss sich überlegen, was man mit dieser Figur macht. Und einfach nur, weil es sich anbietet, ist das falsche Wort. Für manche, die sowas brauchen, ein Zitat von Ulrich Beck aus dem von mir als ambivalent empfundenen Buch Risikogesellschaft, beziehungsweise hier ist es Weltrisikogesellschaft, also das spätere Buch. Es ist unwesentlich, ob wir in einer Welt leben, die objektiv, in Anführungszeichen, sicherer ist als alle vorangegangenen. Die inszenierte Antizipation von Zerstörungen und Katastrophen verpflichtet zu vorbeugendem Handeln. Also das, was wir eben sehen, diese, und dazu gibt es sehr, sehr viele, sehr schlaue historiografische Analysen, diese Zukünftigkeiten, mit denen wir dann konfrontiert sind, die sich dann aber an der Stelle auf Bedrohungswissen verengen, führen dazu, dass wir auch uns vielleicht gar nicht, oder das ist jetzt nicht mal eine These, weil ich habe nicht drüber nachgedacht, aber können wahrscheinlich dazu führen, dass wir diese Grunddiagnose gar nicht mehr einholen. Denn alles wird ja in rasante Zukünfte hinein projiziert, dass wir von diesem Grundbefund, alle, die kommen, sind Terroristen, den komplett aus den Augen verlieren, weil wir eine Geschwindigkeit in diesem ganzen Prozess drin haben, der es uns vielleicht teilweise gar nicht mehr erlaubt. Oder es sehr schwer macht, nachzudenken, warum wir denn dahin gelangt sind, wo wir hingelangt sind. Mhm. Und auch dafür braucht es Geschichtswissenschaft, liebe Freunde.
Ja, genau. Ihr könnt euch alle das Fuck Frontex T-Shirt kaufen.
Wir haben es schon.
Chris und ich haben es auch, genau. Wir verlinken es in den Shownotes, der Link darauf.
Ja. Was genau kann dieses T-Shirt?
Allen zeigen, dass man gegen Frontex ist. Und tatsächlich, ich habe wegen diesem T-Shirt schon mit ein paar Leuten über Frontex geredet, die nichts davon wussten.
Nichts von Frontex wussten?
Naja, doch. Manche wussten auch nicht, was Frontex ist. Aber die Frage, warum Frontex überhaupt problematisch ist. Und ich glaube, das wissen viele nicht.
Ah ja, ja. Und meines Wissens wird, jedenfalls habe ich es auch in dem vorgestellten Wissen erworben, ein Teil des Kaufpreises gespendet.
Ja, wird's. Genau, für soziale Projekte, die Geflüchteten helfen, wird's gespendet.
Sehr gut.
Gut, dann zum Abschluss die letzte Frage wieder, Chris. Was war 1912?
Die Situation zwischen wir und die anderen vielleicht durchlässiger, was wir in den letzten Folgen mitbekommen haben. Hm. Manches fluider und anderes nicht.
Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob, gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.